Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Gipfeltreffen der EU mit ihren östlichen Partnerländern ist von einem Streit mit der Ukraine und einem Eklat um die Teilnahme Weißrusslands beherrscht worden. Zu dem Treffen in Warschau hatten die EU-Staats- und Regierungschefs 6 Partnerländer eingeladen. Weißrussland, die Ukraine, Moldawien, Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Ziel der sogenannten östlichen Partnerschaft ist es, politische Reformen und wirtschaftliche Zusammenarbeit voranzubringen.
Als sich die Staats- und Regierungschefs der EU am Morgen in Warschau zusammen mit ihren östlichen Partnern der Öffentlichkeit präsentierten, blieb ein Stuhl im Saal leer. Weder der weißrussische Außenminister noch der Botschafter des Landes waren der Einladung der polnischen Ratspräsidentschaft gefolgt. Sie boykottierten den Gipfel und sorgten so für einen Eklat. Schade, es war uns leider nicht möglich, mit Ihnen zu reden. Alle EU-Staaten gehen unterschiedliche Wege, haben aber ein Ziel, ein demokratisches und freies Weißrussland. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich gestern Abend für 1,5 Stunden mit weißrussischen Oppositionellen getroffen. Ihr Fazit heute Morgen war ernüchternd.
Wir sehen im Augenblick wenig Demokratisierung. Also sollte die stattfinden, wird man natürlich versuchen, auch dann Weißrussland zu unterstützen. Aber das, was ich gestern gehört habe, stimmt mich nicht sehr optimistisch. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Keine Fortschritte auf dem Gipfel, auch im Verhältnis zur Ukraine. Das ist gestört, seitdem die ehemalige Regierungschefin Julia Timoschenko verhaftet wurde. Die EU hält ihre Anklage für politisch motiviert. Das europäische Abenteuer der Ukraine begann mit Julia Timoschenko. Dafür sind wir dankbar, deswegen unterstützen wir sie, beobachten genau und bleiben mit ihr in Kontakt. Sowas nennt man einen Reinfall. Die EU wünscht sich mehr Demokratie und Menschenrechte in 6 östlichen Nachbarländern und erntet in Warschau Streit und Disharmonie. Die einen, Weißrussland, boykottieren den Gipfel ganz, die anderen, die Ukraine nämlich, wollen sich im Fall Timoschenko keine Vorschriften machen lassen und zeigen sich trotzig. Der Gipfel sollte der Höhepunkt der polnischen Ratspräsidentschaft werden. Er wurde ein Fiasko.
Der Bundesrat trägt die Ausweitung der Hilfen für hochverschuldete Euro-Länder mit. Einen Tag nach dem Jahr des Bundestages zum erweiterten Rettungsschirm verzichteten die Ländervertreter darauf, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Zustimmungspflichtig war das Gesetz nicht. Dennoch warb Finanzminister Schäuble eindringlich um die Unterstützung der Länder. Diese drängten zu weiteren Schritten, um die Schuldenkrise möglichst rasch zu entschärfen.
Der Bundesrat hätte bei der Ausweitung des Euro-Rettungsschirms mitreden und auch Einspruch erheben können, aber grundsätzlich waren die Länder mit dem vorgelegten Gesetz des Bundes einverstanden.
In der Sache, glaube ich, ist es jetzt entscheidend, dass wir handeln, auch wenn ich befürchte, dass es nicht die letzte Notwendigkeit zu handeln sein wird.
Dass die Ausweitung des Rettungsschirms von 440 auf 780 Milliarden Euro nicht das letzte Wort sein könnte, diese Spekulationen konnte der Finanzminister nicht entkräften. Aus Sicht der Bundesregierung ist die Situation auf den Finanzmärkten weiter angespannt.
Die Lage an den internationalen Finanzmärkten ist nach wie vor besorgniserregend. Man kann das jeden Tag auch sehen. Deswegen ist es dringlich, dass wir rasch die zusätzlichen Instrumente zur Verfügung haben.
Bayern sieht allerdings in dem jetzt beschlossenen Volumen an Garantien eine rote Linie, die nicht überschritten werden dürfe.
Weitere Aufstockungen oder größere Risiken aus den übernommenen Garantien, beispielsweise über finanztechnische Hebel, lehnen wir jedoch ab.
Darin ist sich Ministerpräsident Seehofer in seiner Eigenschaft als CSU-Chef auch mit der FDP einig, dem Koalitionspartner im Bund.
Ich sehe dort keine Bereitschaft, nochmals an der Obergrenze etwas zu ändern.
Wie es mit dem Euro-Rettungsschirm weitergeht, darüber könnte spätestens ein Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der Eurozone Aufschluss geben, der für den 18. Oktober in Brüssel angedacht ist.
Der Bundestag hat heute die Vorgaben für Stasi-Überprüfungen im öffentlichen Dienst neu geregelt. Sie werden mit der Reform des Stasi-Unterlagengesetzes ausgeweitet. Entschieden wurde das mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen. Die Opposition sprach von einem unverhältnismäßigen Schritt mehr als 20 Jahre nach der Wiedervereinigung. Besonderen Anstoß nahmen Grüne, SPD und Linke daran, dass frühere Stasi-Mitarbeiter nun nicht mehr in der Stasi-Unterlagenbehörde beschäftigt werden dürfen.
Im Moment ist Roland Jahn auch Chef von mehr als 40 ehemaligen Stasi-Leuten. Die arbeiten seit Jahren in der Stasi-Unterlagenbehörde, was Jahn nicht länger dulden möchte. Er hat die Versetzung dieser Mitarbeiter vehement gefordert. Im neuen Stasi-Unterlagengesetz wird das nun genauso geregelt.
Es ist in der Debatte alles gesagt worden, dass es darum geht, die Empfindung der Opfer ernst zu nehmen. Und das ist heute geschehen und das freut mich.
Dass die Aufarbeitung von Stasi-Verstrickungen auch künftig nötig sei, darüber ist man weitgehend einig im Bundestag. Nur nicht über das Wie. So eben auch bei der geplanten Versetzung ehemaliger Stasi-Leute.
Ihre frühere Mitarbeit im Ministerium für Staatssicherheit war bekannt, immer bekannt. Und es gibt aus unserer Sicht auch heute keinen Grund, eine Versetzung in andere Behörden sozusagen per Gesetz zu verordnen.
Union und FDP wollen auch die Überprüfung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst ausweiten. Ab einer bestimmten Gehaltsgruppe ist es dafür dann egal, ob ein konkreter Verdacht besteht oder nicht.
Ich denke auch, dass es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchaus zuzumuten ist, sich überprüfen zu lassen. Und es kann eben noch nicht darauf verzichtet werden.
Eine Überprüfbarkeit ohne die Voraussetzung eines auf tatsächlichen Anhaltspunkte gestützten Verdachts lehnen wir ab. Über 20 Jahre nach dem Fall der Mauer ist diese Regelung schlicht unverhältnismäßig.
Die gesamte Opposition sieht das so kritisch. Das ändert am Ergebnis aber nichts. Das Gesetz wird mit den Stimmen der Koalition beschlossen. Kein breiter Konsens also wie bislang üblich. Roland Jahn ist dennoch zufrieden. Dieses Gesetz sei eine gute Grundlage für die weitere Aufarbeitung des Stasi-Unrechts.
Deutschlands oberste Strafverfolgerin Harms ist in den Ruhestand gegangen. Justizministerin Lauthäuser-Schnarrenberger verabschiedete die 65-Jährige heute mit einem Festakt. In ihrer Abschiedsrede forderte Harms einen sorgsameren Umgang der Medien mit der Behörde. Die Bedrohung für den Staat gehe von Terroristen aus, nicht von den Sicherheitsbehörden. Harms war die erste Frau in diesem Amt. Unklar ist noch, wer ihre Nachfolge antritt. In Ägypten wächst die Unzufriedenheit mit der derzeitigen Militärregierung. Bei Kundgebungen gingen heute erneut tausende Menschen auf die Straße. Die Demonstranten fordern vor allem die Aufhebung der seit Jahrzehnten geltenden Notstandsgesetze, die der Polizei nahezu uneingeschränkte Befugnisse einräumen. Außerdem befürchten sie, dass bei der geplanten Parlamentswahl Ende November viele Vertreter der Mubarak-Regierung wieder in Amt und Würden gelangen könnten.
Der Tahrirplatz. Die Demokratiebewegung mobilisiert wieder ihre Anhänger. Furcht davor, dass der Prozess des Wandels unvollendet bleiben könnte, gar in sein Gegenteil umschlagen. Wir wollen keinen Militärstaat, rufen sie. In Ägypten hat zurzeit der Militärrat um Armeechef Tantawi das Sagen. Unter Mubarak war dieser 20 Jahre lang Verteidigungsminister. Dass Tantawi etwa das Ausnahmerecht nicht aufhebt, durch das willkürliche Verhaftungen möglich sind oder aber Militärprozesse gegen Zivilisten. Auch das macht ihn für die Demonstranten zur Zielscheibe. Ich bin gegen den Militärrat, gegen Militärgerichte, gegen das Wahlgesetz. Da geschehen zu viele Dinge, mit denen ich nicht einverstanden bin. Diese Änderungen des Wahlrechts fordern auch die Führer der Demokratiebewegung. Denn sie befürchten, dass ehemalige Mubarak-Gefolgsleute bei den Wahlen im November in großer Zahl direkt ins Parlament einziehen könnten. Auch in Medien werden Forderungen laut. Wir können nicht Kandidaten, die früher für Wahlfälschungen verantwortlich waren und das politische System korrumpiert haben, die Teilnahme an diesen Wahlen ermöglichen. Inzwischen verlangen Aktivisten und Parteienbündnisse einen Zeitplan für die Machtübergabe und drohen offen mit Wahlboykott sowie mit der Organisation von großen Protesten.
Bisher ist es der Demokratiebewegung immer gelungen, durch Proteste ein Einlenken des Militärrates zu bewirken. Darauf setzen die Demonstranten auch jetzt. Denn würden die Wahlen tatsächlich von mehr als 40 Parteien boykottiert, bedeutete das einen Fehlstart in eine demokratische Nach-Mubarak-Ära.
Im Jemen ist ein mutmaßlicher Führer des Terrornetzwerkes Al-Qaida getötet worden, der islamistische Prediger Aulaki. Nach US-Angaben wurde er bei einem Luftangriff durch eine amerikanische Drohne getötet. US-Präsident Obama sprach von einem wichtigen Meilenstein im Kampf gegen Al-Qaida und seine Verbündeten. Der Tod Aulakis sei ein weiterer Beweis dafür, dass es für Terroristen keinen sicheren Hafen gebe. Die USA machen Aulaki für die Anwerbung von Kämpfern und zahlreiche Anschlagspläne im Westen verantwortlich.
In Syrien sind auch heute wieder landesweit zehntausende Menschen gegen Präsident Assad und für mehr Demokratie auf die Straße gegangen. Die syrischen Demonstranten solidarisierten sich auch mit Protesten gegen die Regierung im Jemen, wie diese Internetvideos zeigen sollen. Die syrische Führung soll erneut gewaltsam gegen Regierungsgegner vorgegangen sein. Dabei wurden laut Opposition mehrere Menschen getötet.
In Stuttgart haben sich am Abend erneut tausende Gegner des Bahnprojekts Stuttgart 21 versammelt. Sie erinnerten an einen umstrittenen Polizeieinsatz vor einem Jahr. Dabei war es zu schweren Auseinandersetzungen gekommen, in deren Verlauf mehr als 100 Menschen verletzt wurden, einige von ihnen schwer. Die Polizei sollte damals Baumfällarbeiten für das Milliardenprojekt absichern.
Der 30. September, in Stuttgart längst mehr als ein Datum. Der schwarze Donnerstag, auch heute, ein Jahr später, treibt er Tausende auf die Straße. Sie wollen erinnern an den Tag, an dem der Streit um das Bahnprojekt Stuttgart 21 eskalierte und es zu bislang nie dagewesenen Szenen kam.
Ich hatte Angst, ich hatte ganz einfach Angst. Aber nächtelang danach konnte ich nicht schlafen.
Es war unglaublich, dass man auf wehrlose Menschen so losgeht und auf Kinder.
Heute vor einem Jahr. Stuttgart 21 Gegner demonstrieren gegen die Abholzung mehrerer Bäume im Schlossgarten. Dann Wasserwerfer. Nicht zur Abschreckung, sondern im vollen Einsatz. Hunderte sollen verletzt worden sein, einige davon schwer. Dieser Mann ist heute nahezu blind. Sein Bild wurde zum Symbol eines Einsatzes, der bis heute scharf kritisiert wird. Der damalige Polizeipräsident dankte ab. Sein Nachfolger sieht die heutige Demonstration als einen Gradmesser für zukünftige Proteste.
Der Widerstand ist zahlenmäßig lange nicht so dimensioniert wie im letzten Jahr, vor allem unmittelbar nach diesem Jahrestag. Wir stellen fest, dass eine Minderheit sich zunehmend radikalisiert und polizeilichen Argumenten Kommunikation nicht mehr zugänglich sind.
Ende November wird es eine Volksabstimmung über Stuttgart 21 geben. Einige Gruppierungen haben jedoch bereits angekündigt, sollte diese zugunsten des Milliardenprojekts ausfallen, so würden ihre Proteste weitergehen.
Zu einer virtuellen Zeitreise ins antike Pergamon lädt von heute an das Pergamon-Museum in Berlin ein. Hauptattraktion der Sonderausstellung ist eine Installation des Künstlers Yadigar Azizi. Von einem Podest aus blicken die Zuschauer auf ein mehr als 100 Meter langes Panoramabild Pergamons. Die im Westen der Türkei gelegene Stadt erlebte im 3. und 2. Jahrhundert vor Christus ihre Blüte.
Es ist ein überwältigender Blick auf Pergamon 129 nach Christus. Reanimiert mit Hilfe des Computers. Eine Momentaufnahme aus dem Leben in der antiken Metropole, gleich zu Beginn der Ausstellung. Abwechselnd tauchen Lichteffekte dem Betrachter in Morgengrauen und Abenddämmerung.
Ich glaube, das, was wir hier gemacht haben, Wissenschaft und Kunst zusammenzuführen, eins geht nicht ohne das andere. Ich habe als Künstler Möglichkeiten, die der Wissenschaftler nicht hat. Und wenn der Wissenschaftler nicht über hunderte Jahre gearbeitet hätte, könnte ich als Künstler nicht so ein Bild machen.
Unter dem Eindruck des Panoramabildes begreift man den Rest der Ausstellung neu. Etwa 450 zum größten Teil noch nie präsentierte Exponate zeigen dem Besucher, wie die 80.000 Bürger in Pergamon gelebt haben, welche Kleider sie trugen, welche Alltagsgegenstände sie benutzten.
Durch 133 Jahre systematische Ausgrabung kann man eigentlich zu fast allen Aspekten des Lebens in der Stadt fundierte Aussagen machen. Die historische Überlieferung, also die literarischen Quellen, sind relativ reich. Es gibt eine Vielzahl von Inschriften.
Zum Abschluss des Rundgangs können Besucher den Pergamonaltar in Stein erklimmen. Wo genau er damals in der antiken Metropole stand, das haben die Besucher zuvor vom Panoramaturm aus sehen können.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 1. Oktober.
Am Wochenende bleibt es unter Hochdruckeinfluss nach Nebelauflösung verbreitet sonnig und warm. Am Montag beginnt dann ein atlantischer Tiefausläufer Wolken und kühlere Luft in den Norden Deutschlands zu lenken. Heute Nacht ist es zunächst wieder meist sternenklar, aber durch die starke Abkühlung bilden sich auch wieder regionale Nebelfelder. Morgen kann es vor allem im Süden Baden-Württembergs bis in den Nachmittag hinein neblig trüb bleiben, ansonsten geht der Altweibersommer nahtlos in einen goldenen Oktobertag über. Der Wind weht morgen schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Im Ruhrgebiet heute Nacht bis 13, an der oberen Donau nur 4 Grad. Morgen wieder verbreitet sommerliche 25 bis 27 Grad. Auch an der Küste angenehme 21 bis 22 Grad. Im Dauernebel deutlich kühler. Am Sonntag erwartet uns ähnliches Wetter. Am Montag gibt's dann im Norden neben Sonne auch Wolken und stellenweise Regen. Sonst nach Nebelauflösung weiterhin viel Sonne. Am Dienstag erreichen die Wolken auch den Westen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.45 Uhr mit Karen Mioska. Darin, wohin mit der Wut die Demonstranten in Stuttgart ein Jahr nach der Eskalation und Hungerstreik im Gefängnis, der Kampf der Ägypter gegen die Herrschaft des Militärs.